ich interessiere mich in eigentlich all meinen Projekten sehr stark für Identität. Und das war auch in anderen Projekten schon so, in großen eigenen Projekten, die ich realisiert habe. Und in dem Fall im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf gibt es ja dann nur zwei ganz prägnante Identitäten, die da aufeinander, momentan sehr stark auch aufeinander stoßen, aufeinander gehetzt werden. Und das hat mich eben auch interessiert sozusagen. Dann natürlich, ich bin ja auch Dokumentarist oder auch Reportagefotograf oder auch Journalist und im Endeffekt ist es natürlich auch eine Relevanzfrage. Also solche Dinge sind natürlich mit der Wahl jetzt dieses Jahr auch in der Luft und dann fängt man natürlich auch an, sowas zu machen.
Sie sind gereist durch die Vereinigten Staaten, durch viele einzelne Bundesstaaten. Wo überall waren Sie?
Also meine Hauptbase war in Ohio. Dort hatte ich auch jemanden, der das Projekt auch unterstützt hat. Ein fantastischer, wohlhabender, älterer Herr, der mir auch Unterkunft gegeben hat. Ich konnte dort also wohnen, sofern ich in Cincinnati in Ohio war. Er hatte eine ganze Etage für mich in einem Haus und konnte von dort auch gut arbeiten. Und bin dann von dort aus nach North Carolina gereist, während der Primaries, also während der Vorwahlen dieses Jahr in 2020 im März. Und in dem Zuge auch nach Kentucky und Tennessee. Das war also im Prinzip so ein Roadtrip auch, der ja auch so ein Urformat auch der Fotografie ist in Amerika. Ja. Also etwas, was man vielleicht auch, was einen auch interessiert als Format an sich, ja, der Roadtrip. Und das war im gewissen Teil auch ein Bestandteil des Projekts. Ja.
Was hat es mit dem Titel auf sich? Für Amerikaner ist das, glaube ich, unmittelbar verständlich, Red Elephant und Blue Donkey, aber hier in Deutschland muss man es vielleicht nochmal erklären.
Ja, genau. Also das sind einfach, der Titel bezieht sich oder rekurriert auf die zwei Maskottchen oder Tiere, mit denen die großen politischen Parteien, republikanische und demokratische Parteien in Amerika, die sie gewählt haben für sich, nämlich den blauen Esel und den roten Elefanten. Das sind praktisch nur die Embleme der beiden Parteien. Wird aber auch in Amerika gar nicht so viel, also auch wenn man das googelt, man findet Hinweise darauf, aber es ist gar nicht so offenkundig in jedermanns Munde. Also das hat mich auch erstaunt eigentlich.
Wenn man das doch recht ausladende Gesäß des bisherigen republikanischen Amtsinhabers vor Augen hat, dann passt der breithintrige Elefant als Wappentier der Republikaner vielleicht ja besonders gut. Donald Trump selbst ist auf ihren Bildern, soweit ich sie jetzt gesehen habe, im Netz und hier in der noch aufzubauenden Ausstellung nicht zu sehen, weil er eh schon so omnipräsent ist, nehme ich an, auch Joe Biden nicht als sein Opponent. Stattdessen zeigen sie die viel umworbene Wählerschaft der beiden. Wer ist da so zum Beispiel zu sehen?
Also im Wesentlichen ist es das, ich habe eben nicht so die eigentlichen Akteure fotografiert. Was heißt, wer sind die eigentlichen Akteure? Also nicht Politiker, sondern eben die Menschen, die damit letztlich umzugehen haben und mit dem ganzen, wenn ich es jetzt mal Zirkus nennen darf, der im Vordergrund stattfindet und in den Medien auch oder für die Medien tatsächlich auch produziert wird. Wenn man das so ein bisschen mehr in den Hintergrund setzt und sich dann anschaut, okay, was ist eigentlich mit den Menschen und was für Themen haben die eigentlich tatsächlich, was brauchen die und was beschäftigt die Menschen? Also Beispiel, also vielleicht Inhalte auch mal, ja, um was geht es eigentlich im Hintergrund? Es geht zum Beispiel um Student Debt, ja, also dass sich jeder Amerikaner, bis er 50 ist, verschulden muss, um sein Studium zu refinanzieren, ja, also das ganze Bildungssystem. Healthcare, die Absicherung von eben medizinischen Leistungen, das sind Riesenthemen und da gab es natürlich auch unter Obama bestimmte Obamacare und bestimmte Maßnahmen und so, aber das sind Themen, die die Menschen tatsächlich beschäftigen, ja, und sehr viel von dem, was im Vordergrund so inszeniert wird, ist sehr aufgeblasen, ja, relativ zu dem, was eigentlich wirklich relevant ist.
Jetzt hört man immer wieder als Europäer, der gerade nicht in den Vereinigten Staaten weilt, dass dieses Land so tief gespalten sei mittlerweile, dass die Leute so spinnefeind einander sind, dass sie wirklich in ihrem jeweiligen politischen Lager sich nur noch aufhalten und mit der gegnerischen Seite gar nicht mehr reden. War das auch Ihr Eindruck?
Also da würde ich ambivalent antworten, weil was ist Wahrheit, was ist de facto, ich glaube de facto liegt diese Spaltung nicht vor, weil die Menschen, die wirklichen Menschen wissen, dass ihr Nachbar, der vielleicht der jeweils anderen politischen Partei angehört, eigentlich ihr Nachbar ist und man mit dem reden kann. Aber es wird ihnen seit geraumer Zeit eingeredet, das ist der politische Gegner, der Feind und der andere ist. Und dieses Us versus Them Scheme, also das Schema, was ich Dichotomie nenne oder diese Zweiheit, diese Spaltung, ja, die ja immer mehr auch instrumentalisiert wird, übrigens überall auf der Welt, aber jetzt gerade besonders in Amerika, um Wahlen zu gewinnen und um Leute gegeneinander aufzuhetzen und daraus politischen oder teilweise sogar ökonomischen Profit zu schlagen. Ich glaube, dass diese Spaltung vor allem inszeniert ist. Ja. Aber deswegen meine ich, was ist die Wahrheit und es ist natürlich dann irgendwann, wenn einem das 100-mal gesagt wird, dann findet es tatsächlich statt. Und wir sehen jetzt Bilder von Militias, also von bewaffneten Gruppierungen, die jetzt auf beiden Seiten vor allem, aber eigentlich erstmal auf Trumps Seite, in irgendwelchen Pickups sitzen und schwer bewaffnet durch die Straßen fahren. Und das sind natürlich Bilder, die wiederum irgendwann tatsächlich irgendwie eine Spaltung auch hervorrufen und beschleunigen und dann wirklich auch de facto irgendwann etablieren.
Es ist ja ein Multimedia-Projekt, was Sie da gemacht haben. Man kann also nicht nur Fotografien sehen, die sehr viel von der Stimmung im Land vermitteln, sondern auch Videos. Hat das Bewegtbild im Video im Gegensatz zum Foto nochmal eine ganz andere Aussagekraft für Sie? Oder warum haben Sie sich dazu entschieden, jetzt auch noch Videos dazu zu stellen?
Ja, ich finde, es ist definitiv ein Gewinn, weil es ja in der Fotografie und gerade in der Dokumentarfotografie immer so dieses geflügelte Wort des giving them a voice. Also wir geben den Menschen eine Stimme in der ganzen Elendsfotografie. Wir zeigen Bilder aus Afrika von verhungerten Kindern und geben diesen Menschen eine Stimme. Was ich zum Teil, da bin ich jetzt sehr medienkritisch für verlogen halte, ja, weil wie geben wir denen eine Stimme, wenn wir da rumrennen als Kriegsfotograf und aufs Elend draufhalten? Ich fand es wahnsinnig interessant, diesen Menschen jetzt wirklich mal und buchstäblich eine Stimme zu geben, indem ich sie auf Video aufzeichne und sie sprechen lasse. Und im Übrigen, ich habe ja seit 25 Jahren auch als Reportage- und Dokumentarfotograf gearbeitet und ich fand es immer wahnsinnig spannend, was die Menschen so erzählt haben, wenn ich da war und die fotografiert habe. Und fand es irgendwann sehr schade, dass ich das eigentlich nie sozusagen abbilden konnte oder auch wiedergeben, außer ich habe es aufgeschrieben oder so. Oder manchmal habe ich es auch schon aufgenommen und dann als Textzitate oder Statements in meinen vorigen Projekten gegeben. Aber diese Menschen jetzt tatsächlich sprechen zu lassen, und das ist das, wofür ich Video momentan hauptsächlich nutze. Ich mache keine Videokunst, sondern ich habe einfach hauptsächlich Interviews aufgezeichnet, ja. Und 1:1 geschnitten, aber ansonsten 1:1 wiedergegeben. Und das finde ich gerade für mich jetzt gerade ein sehr interessantes Format.